Wohnungsbau, was kann Deutschland von anderen Ländern lernen? Der Wohnungsbau bleibt ein Sorgenkind, die Fertigungen sinken, dabei braucht Deutschland mehr Wohnungen. In einer Studie hat das IW untersucht, wie in anderen Ländern die Rahmenbedingungen so gesetzt wurden, dass mehr gebaut werden kann. Und hier die Fragen im Einzelnen. Was ist der Hintergrund der Studie? Was ist das Kernergebnis? Wie erklären sich die Unterschiede? Vor dem Hintergrund des Koalitionsvertrags wird Deutschland die Rahmenbedingungen so anpassen, dass die Produktivität im Bau steigt? Und was folgt daraus für den Anleger? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilien-Podcast, und herzlich willkommen in der 14. Staffel, die erste Folge. Wir haben einen neuen, alten, bekannten Sponsor wieder an unserer Seite, die Immobilienfreunde. Herzlich willkommen, und nun gehen wir wieder in das Thema Wohnungsbau, und da geht's um die Frage, gibt's eigentlich Länder, bei denen das besser läuft als bei uns? Und dafür brauchen wir natürlich eine wissenschaftliche Fundierung. Populismus ist hier meistens nicht so unser Thema, auch wenn wir es sehr, sehr gerne immer mal wieder einstreuen. Also ich natürlich nicht, unser Weltgewandter, und vor allen Dingen auch, das muss man sagen, er ist ja auch diplomatisch sehr geschickt. Unser Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke.
Genau, also muss man sagen, es gibt oftmals, wenn es auf konkrete Fragen, so die auch drängen, gibt es ein ganz entscheidendes oder entschiedenes vielleicht. Also ich würde sagen, jein. Also kann man so sehen, aber auch anders. Das ist unser Michael, aber dafür haben wir alle Argumente zusammen. Und in diesem speziellen Fall gibt's jetzt eine neue Studie vom IW, die sich mal beschäftigt hat mit dem Thema, wie sind eigentlich die Rahmenbedingungen für Neubau, so dass es einfach mehr passiert, also mehr Neubau, weil das wäre ja auch das Thema, was wir hier in Deutschland unbedingt voranbringen müssen. Aber ist natürlich interessant, neuerdings macht ihr also Empirie über regulatorische Fragen, das ja zumindest, oder? Erzähl mal, was ist der Hintergrund der Studie?
Also das ist eine Studie, die haben wir für den Hauptverband der deutschen Bauindustrie gemacht, und die setzt auf einer Studie, die wir im letzten Jahr schon gemacht haben für die. Da war die Aufgabe, die volkswirtschaftliche Bedeutung der Bauwirtschaft darzustellen. Also was machst du? Du zeigst natürlich die Bruttowertschöpfung, den Anteil an der Bruttowertschöpfung, die Bedeutung der Bauinvestition etc. Aber dabei tauchte ein Thema auf, was einen ja doch ein bisschen Stirnrunzeln verursachte, nämlich das Thema Produktivität. Die Produktivität in der Bauwirtschaft, die war relativ gering. Also sie ist sogar gesunken. Und das hat natürlich intern da auch für große Verwunderung gesorgt. Man kann sich vorstellen, da gibt es natürlich viele Diskussionen. Wenn man dann ein bisschen tiefer geht, stellt man fest, naja, gibt es auch einige andere, die sich mit diesen Themen schon auseinandergesetzt haben, die feststellen, die Produktivität der Bauwirtschaft ist eher gesunken. Und wir haben dann gesagt, lass uns das doch nochmal tiefergehend betrachten. Und gibt es denn Länder, die da vielleicht besser abschneiden, die eine bessere Entwicklung haben der Produktivität? Und vielleicht wichtig, warum ist die Produktivität, warum sollte das eigentlich im Fokus stehen, auch der Debatte? Ne? Wir diskutieren viel über Baukosten. Baukosten sind natürlich wichtig, umso niedriger die Baukosten, umso attraktiver ist es zu bauen. Aber wie kriegst du eigentlich niedrigere Baukosten? Naja, vor allen Dingen dadurch, dass die Unternehmen eben produktiver werden. Das heißt, jede eingesetzte Arbeitsstunde kommt mehr raus, und im Wettbewerb können die Unternehmen dann eben auch Preise runtersetzen, ohne ihre Rentabilität zu gefährden. So, das Thema ist deswegen so gewaltig, weil wir haben ja riesige Investitionsbedarfe. Wir müssen im Wohnungsbau viel mehr machen. Wir müssen bei der energetischen Sanierung viel mehr machen. Wir müssen im öffentlichen Bau wahnsinnig viel mehr machen. Also nach unseren Schätzungen sind das alleine über 50 Milliarden Euro pro Jahr für die Verkehrsinfrastruktur. So, und wenn man sich dann eben klar macht, wir haben einen Pool von Fachkräften, der ist endlich. Ja, wir haben auch im Krisenjahr erlebt, dass viele Stellen nicht besetzt werden konnten, gerade auch mit Bauexperten, also solchen mit akademischer Ausbildung, aber auch ganz normale Bauhandwerker. Da sind 50.000 Stellen offen geblieben im letzten Jahr. Und vor dem Hintergrund, einen Bauaufschwung wird man nicht durch einen entsprechenden Beschäftigungsaufbau begleiten können. Und dann ist die Produktivität natürlich umso wichtiger. Und vor dem Hintergrund stellt sich eben die Frage, naja, wie machen das andere Länder? Was können wir lernen, damit wir einfach auch unsere Produktivität steigern können?
Okay, was ist das Kernergebnis? Du hast eins schon ein bisschen vorab genommen, nämlich wir müssen, was ist da eigentlich machbar? Und wir müssen viel mehr tun, aber was ist das Kernergebnis ansonsten noch?
Naja, also die reinen Produktivitätszahlen sind einfach spannend, ne? Also zwischen 2005 und 2023 ist die Produktivität im deutschen Baugewerbe um jährlich 1,6% gesunken. Ja, also jährlich gesunken. Fairerweise muss man sagen, es hängt wesentlich mit dem letzten Zeitraum zusammen. Also gerade in dieser Baukrise haben viele Unternehmen ihre Beschäftigung konstant gehalten. Wenn du aber dann eine fallende Auftragslage hast, dann sinkt natürlich die Produktivität. Also das würde ich nicht so stark anlasten. Aber auch wenn du jetzt in einem Zeitraum von 2011 bis 2019 schaust, was relativ stabil war, stagnierte die Produktivität eher beziehungsweise leicht runtergegangen. So, aber es gibt ein paar Länder, die haben eben in vielen Zeiträumen eine steigende Produktivität. Und da sind einige herausragend. Wir haben Niederlande zum Beispiel mit einer durchschnittlichen Steigerung der Produktivität im Zeitraum 2005 bis 2023 von 0,8%. Wir haben Dänemark mit 0,7%. Auch Großbritannien bis zum Brexit waren die jetzt nur in den Statistiken drin, aber da haben wir zumindest 0,4% Wachstum. Belgien. Also es gibt einige Länder, die haben eben durchaus eigene Produktivitätswerte im Bau. Das ist nie so riesengroß, wie wir das jetzt zum Beispiel im verarbeitenden Gewerbe kennen. Klar, dafür ist das Bauen auch vielleicht zu komplex, aber wir haben zumindest Steigerungen der Produktivität. Und es gibt natürlich auch einige Länder, die sind sogar schlechter als Deutschland. Österreich zum Beispiel, ich glaube -3% pro Jahr, das ist schon bedenklich. Auch Frankreich steht ähnlich schlecht da. Aber natürlich wollen wir uns an den Ländern orientieren, die eben eine steigende Produktivität haben und eben gucken, woran das liegt. Es liegt im Übrigen nicht daran, dass die Unternehmen jetzt nicht investiert hätten. Das ist auch wichtig. Also die Unternehmen haben durchaus investiert. Die Kapitalintensität ist gestiegen. Aber das hat nicht ausgereicht, um anscheinend diese schlechteren Rahmenbedingungen zu kompensieren. Das ist eigentlich das. Deswegen würde ich auch immer sagen, ja klar, jedes Unternehmen muss natürlich prüfen, wie wird es produktiver. Aber die großen Unterschiede, die erklären sich eher durch die unterschiedlichen Rahmenbedingungen.
Okay, das wäre eigentlich ja die nächste Frage gewesen, ne? Wie erklären sich denn diese Unterschiede?
Genau, und da gibt's, ich würde mal sagen, ein paar ganz entscheidende Punkte. Da bin ich auch gespannt. Du bist ja auch als Projektentwickler da involviert. Kannst vielleicht das eine oder andere bestätigen oder auch nicht. Was sich zeigt, ist Planung und Bau zusammenführen. Das ist ein ganz wichtiges und elementares Element. Also wir haben sehr viele Probleme an den Schnittstellen in Deutschland zwischen Planung und Bauen. Das kann durchaus mal eine unrealistische Planung sein. Das kann einfach sein, dass sich eben im Bauprozess etwas verändert. Wir können darauf kaum reagieren. In den Niederlanden, in Dänemark geht man den Weg, dass man eigentlich beides miteinander integriert, dass die Architekten oftmals Angestellte auch der Bauunternehmen sind und quasi kontinuierlich auch dieser Planungsabgleich mit der Realität dann stattfindet. Auch, dass sich insgesamt die Unternehmen etwas größer sind, vielleicht es mehr Generalunternehmen am Modelle gibt. Ja, das ist sicherlich eine Möglichkeit. Und das Ganze wird eben auch dadurch unterstützt, dass du eine stärkere Digitalisierung hast. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, wo wir wirklich rückständig sind. Also die Niederländer und die Dänen, die haben vor 10, 15 Jahren angefangen, komplett digitale Modelle zu haben. Das heißt, die arbeiten alle an einem digitalen Modell und dadurch kannst du die Schnittstellenprobleme deutlich reduzieren. Und das führt dazu, dass weniger Fehler gemacht werden und dass du insgesamt schneller bist. Ja, und Treiber dieser Entwicklung waren eben oftmals auch Verwaltungen, die das dann vorgegeben haben oder öffentliche Auftraggeber. Und da fehlt es einfach in Deutschland. Ne? Also wenn wir uns überlegen, BIM ist immer noch kein Standard, ne? Building Integration Model, das ist Neuland. Ein niederländischer Experte sagte, er war total verwundert, er war ja auf einer Baumesse und die haben alle über BIM geredet und in den Niederlanden ist das längst Standard. Ne? Also das zeigt so ein bisschen das Problem. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt, den ich gelernt habe, ist, in Deutschland wird halt alles vorgegeben. Du hast die ganzen Standards, die Normen, an die musst du dich halten, wie du ein Fenster einbaust, was für ein Fenster du einbaust und. In anderen Ländern werden einfach Ziele gesetzt. Wie hoch darf der Energieverbrauch maximal sein? Wie gut muss der Schallschutz sein? Wie viel Vibration lasse ich zu? Ja, Stichwort Statik etc. Ja, all das wird mit Zielen unterlegt und dann wird gesagt, zeigt mal, wie ihr das macht. Und das setzt natürlich viel mehr Innovationen frei, als das in Deutschland möglich ist. Und insofern hast du als Unternehmen ständig den Anreiz, innovativer zu werden, während du in Deutschland dann immer fragen musst, ist das denn rechtskonform? Und wenn ich es abweiche, kann mich einer verklagen. Ja, und das ist schon ein Riesenunterschied. Plus die Verwaltungen sind auch deutlich pragmatischer. Und da kannst du bestimmt ein paar Beispiele beisteuern, aber mir wurde gesagt, naja, in den Niederlanden, natürlich gucken die auch, ist alles rechtskonform, werden die Vorgaben eingehalten, aber wenn es dann mal eine Abweichung gibt und der Bauherr kann dann sagen, okay, ich kann das jetzt nicht so machen wie vorgeschrieben, aber ich habe hier die Lösung, die gleich gut ist, vielleicht sogar besser ist, dann akzeptiert das die Verwaltung auch. Ja? Und das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Unterschied.
Ja, wobei es ist der Rahmen, der das Problem ist, ne? Ich habe in Deutschland schon den Eindruck, es gibt eine ganze Reihe von Verwaltungsbeamten, die auch nicht happy sind damit, dass wir so rückständig sind bei dieser ganzen. Alleine, wenn ich mir überlege, das ist natürlich auch eine Hamburgensie, aber dieses Konzentrationsrecht, das wir haben, das führt dazu, dass man teilweise dann Anträge in 14-facher Ausführung ausgedruckt abgeben muss. Das liegt ja bei denen auch auf dem Schreibtisch oder irgendwo auf dem Stapel und muss dann irgendwann mal verteilt werden und so. Da sind die auch nicht happy mit. Also ich glaube hier, und innerhalb der Rahmen gibt's immer wieder ganz viele, die sagen, okay, wir helfen dem Antragsteller so gut es eben geht. Also ich glaube, Verwaltung ist an dieser Stelle einfach behäbig strukturiert. So, das ist es, glaube ich. Also ich glaube, wenn man den Mut hätte zu sagen, wir schmeißen jetzt mal was über Bord und auch diese Zielvereinbarung oder diese Zielformulierung wirklich anzugehen, dann wäre da relativ schnell relativ viel auch gewonnen. Auf der anderen Seite, und das muss man inzwischen auch klar sehen, der deutsche Markt, ich arbeite ja im Moment viel mit den Norwegern zusammen, der deutsche Markt ist auch extrem attraktiv für ganz viele ausländische Investoren. Und diese Art von Antragstellung, die wir hier haben, ist auch sowas wie eine Marktzugangsbarriere. Das schützt uns auch ein Stück weit, weil nämlich jemand, der nicht aus Deutschland kommt, hat keine Ahnung, wie er diesen Markt anfassen soll. Dass du für alles eine Genehmigung brauchst und wie man das richtig und rechtskonform erfüllt und so weiter. Das ist eine echte Zugangsbarriere. Also ich sehe das jetzt gerade bei unserem Padelon, bei uns im Unternehmen. Das Thema Genehmigung ist ein Riesenthema für sämtliche Ketten, die nicht aus Deutschland sind oder nicht ein deutsches Team am Boden haben. Die reiben sich daran regelrecht aus, was natürlich auch helfen kann, wenn man selber die Nase nach vorne. Also inzwischen habe ich habe relativ viel noch in der Entwicklungszeit oder als ich mehr Immobilien gemacht habe, relativ viel geschimpft und dachte, es müsste doch viel besser gehen. Und natürlich für die Bautätigkeit ist es auch nicht gut. Aber es schützt diesen Markt einfach auch vor externem Zugang, weil diese deutsche Art, mit Dingen umzugehen, die wenig ziel- und sehr prozessorientiert ist, die ist auch sowas wie eine Zugangsbarriere. Also wie gesagt, insofern ist das ein zweischneidiges Schwert, was ja einfach interessant ist.
Also jetzt klingst du wie der Anwalt, der sich darüber freut, dass das Steuerrecht wieder komplexer geworden ist, weil er dann mehr Beratung machen kann. Also das, ich kann das schon verstehen, aber das ist natürlich keine volkswirtschaftlich haltbare.
Ist ja auch überhaupt nichts, was erstrebenswert ist. Es zeigt aber, wie tiefgreifend diese Wirkung ist.
Das stimmt.
Ich habe gerade heute Morgen mit einem befreundeten Unternehmen telefoniert, die machen so E-Scooter und die würden gerne in den deutschen Markt, auch Norweger, die sind in Skandinavien groß. die haben schlicht und ergreifend keine Ahnung, wie sie hier richtig an so einer, an so einem Ausschreibungsverfahren und so teilnehmen. Und das ist natürlich irgendwie, das ist eine Wirkung, die ist einfach so real, dass wir hier einfach echt hinten dran sind. So, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Aber für mich persönlich ist es gerade ein Vorteil, weil alle anderen gerade nicht so schnell hinterherkommen. Also insofern.
Es sei dir gegönnt, aber es sollte trotzdem anders sein.
Nach so vielen Jahren Qual hat das jetzt das erste Mal auch eine positive Wirkung insofern. Aber das ist ja natürlich klar, du hast völlig
recht. Und
also
ein Riesenthema im Ausland ist, ich meine, es kommt auch hier, ne? Aber das Thema Skalierung, ne? Serielles Bauen, Vorfertigung, all das, Replizierung allgemeiner spielt natürlich eine Riesenrolle. Aber da sieht man eben auch die Beschränkungen, die es dann hier gibt. Also im öffentlichen Bau zum Beispiel die Vergaberichtlinien, die stehen dem oft entgegen, ne? Also du könntest viele Kosten sparen, wenn sich Kommunen zusammentun könnten und sagen, wir bestellen jetzt einfach mal ein Dutzend Sporthallen und Kindergärten und Schulen und okay, die sehen überall gleich aus, aber sie stehen dann halt auch und funktionieren. Aber es gibt eben auch beim Wohnungsbau durchaus da Beschränkungen durch die unterschiedlichen kommunalen Auflagen, durch die Landesbauordnung wird das natürlich auch alles torpediert. Also ich fand es spannend, dass wirklich gesagt wurde, in den Niederlanden, da gibt es bestimmte Bautypen, die dann bestellt werden können, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser. Und du weißt genau, wenn das in Utrecht genehmigt worden ist, wird es auch in Amsterdam genehmigt. Ja, die sind dann auch quasi miteinander vernetzt. Die Baugenehmigung kommt dann im Vorfertigungsprozess und dann hast du da überhaupt kein Thema mit. Und davon sind wir natürlich weit entfernt.
Gar nicht vorstellbar. Alleine schon über die Bundesländergrenzen weg habe ich ja so unterschiedliche Behandlungen der eigentlich gleichen. Also wir haben natürlich viel mit diesen... Alleine was das Thema jetzt, also nur das ist nur eine von diesen Wahnsinnsgeschichten, die man sich immer nicht klar macht. Wir haben ja irgendwann mal, und jetzt wird's wild, die Prostitution legalisiert und haben das für eine richtig gute Idee gehalten. Aber die zuständigen Planungsämter oder diejenigen genehmigenden Behörden, die für die B-Pläne für die B-Planerstellung zuständig waren, wollten natürlich trotzdem, ohne jetzt einzelne Gewerbe ganz branchenspezifisch zu diskriminieren, trotzdem in Gewerbegebieten keinerlei Laufhäuser, Saunaclubs, Bordelle haben. Um das also hinzukriegen, haben sie weitläufig jede Form von Freizeitnutzung ausgeschlossen. Was dazu führt, dass zum Beispiel auch Trampolinparks oder Paddelhallen oder so nicht in diese Gewerbegebiete einziehen können. Und das sind so Spezialitäten des deutschen Rechts, wo man dann manchmal denkt, so irgendwie, also so richtig zu Ende gedacht haben wir viele bestimmte Sachen nicht. Was natürlich auch für so ein Gewerbegebiet einfach bedeutet, dass irgendwie so eine Belebung wahnsinnig schwierig ist, weil es darf jetzt wirklich nur Gewerbe stattfinden. Das sind alles so Geschichten, wo sicherlich der deutsche Gesetzgeber noch die Möglichkeit hätte, ein wenig nachzuschärfen.
Schönes Beispiel, ne? Aber nicht, dass du da irgendwie Nacktpaddel anbietest oder irgendwas, ne?
Ja, nee, das ist ja genau der Punkt. Es ist ja einfach nur, es ist ja sogar eine Sportanlage, ne? Also Paddel spielen ist ja nun mal nachweislich Sport, ein bisschen sozial und so, aber das kriegen wir halt in bestimmte Gewerbegebiete nicht rein, weil es eben dieses Ausschlussverfahren bei der B-Planerstellung gibt. Und das sind so Geschichten, wo ich denke, ey, aber gut.
Ja,
und dann habe ich
es ist ja auch, wenn man jetzt sich klar macht, es fangen jetzt viele Bauämter an, sich zu digitalisieren. Ne? Also in dem Sinne, man kann PDFs auslesen. Ne? Also aber auch das findet ja in jedem Bauamt für sich statt. Die machen da alle ihre eigenen Lösungen. Ne? Statt, dass es eine Lösung gibt und die sich auch möglicherweise vernetzen könnten. Also du könntest ja sagen, ich habe die Bauämter in Köln und Düsseldorf, die arbeiten zusammen, die tauschen sich das aus, dass die Paddelhalle, die ich da mal genehmigt habe, die kann ich auch bei uns genehmigen oder das Wohnhaus oder das Einfamilienhaus, aber all das ist überhaupt nicht vorgesehen. Ja, und da verschenken wir einfach so viel Möglichkeiten und so viel Synergien und da hängen wir einfach wirklich weit hinten dran.
Wobei das natürlich eine interessante Geschichte ist. Also tatsächlich habe ich sowas wie so eine Folgewirkung in der Praxis erlebt. Als man dann das erste Mal in NRW die Genehmigung hatte, konnte man das immer sagen, hey, die in Essen haben das aber schon genehmigt, so sieht's aus, ich schicke euch das mal rüber. Und dann war es auch in Gelsenkirchen nicht so schlimm. Also solches innerhalb von NRW war es okay. Oder innerhalb von Baden-Württemberg, wo wir auch waren, da war es dann auch okay. Aber die Frage, die sich natürlich stellt, ist das Subsidiaritätsprinzip, das wir in Deutschland haben, nicht eine der Hauptursachen dafür, dass das so gehandhabt wird? Also ist nicht die eigentliche Grundkonstitution unserer Staatsaufgabenverwaltung ursächlich dafür, dass es keine größeren Zusammenschlüsse gibt. Weil deswegen ist ja in Wahrheit auch eine Bundesbaubehörde so bescheuert und so wirkungsneutral, also nicht kostenmäßig, aber zumindest was das Thema inhaltlich angeht, weil in Wahrheit kann sie ja nur Serviceleistungen anbieten für die jeweilig kleinstverantwortlichen Ämter. So, und da wird natürlich jeder seine eigene Suppe kochen, weil die Deutschen sind nun mal so. Mein Tanzbereich, geht da bitte raus. Die Frage ist also, sind wir an der Stelle als deutscher Staat, also habt ihr das mit untersucht oder seid ihr auf ein ähnliches Prinzip auch in den anderen Ländern gekommen, wo die Digitalisierung weiter ist?
Naja, tatsächlich wurde da die Digitalisierung dann wirklich von oben quasi ausgerollt. Ja, also das ist quasi die Softwarelösung, die jetzt alle nutzen.
Ja, okay.
Und von daher ist das schon, glaube ich, eine deutsche Besonderheit. Ich glaube, es ist ähnlich auch in Österreich. Also ein paar Ländern gibt's das schon. Aber gerade bei der Digitalisierung kommt das jetzt natürlich so an seine Grenzen. Ne? Und mir hat auch schon mal ein Repräsentant einer Großstadt erzählt, es gibt ja eigentlich dieses Vorgehen, eine Kommune soll für die alle anderen digitale Lösungen erarbeiten. Aber dadurch, dass die Voraussetzungen in den einzelnen Kommunen so unterschiedlich sind, dass man da schon ganz unterschiedliche Software eingeführt hat etc., scheitert das. Ja? Also ich glaube, Kiel macht zum Beispiel die Software für das Straßenverkehrsamt, ja, aber die ist in vielen anderen nicht einsetzbar, ja, weil die eben andere Datenstrukturen haben oder schon andere Lösungen früher gehabt haben. Daran scheitert es einfach, ne? Also dieses von Grund auf sowas angehen. Also ich bin mal gespannt, inwiefern das Digitalministerium da vielleicht gute Ideen einbringt. Aber wie gesagt, von oben herab auf die Bundesländer, auf die Kommunen ist eben schwierig. Aufgrund der unterschiedlichen Tanzbereiche, wie du es genannt hast.
Ja, und vielleicht müssen wir an dieser Stelle auch gerade bei den Beispielen Skandinavien ist ja so wahnsinnig digital oder auch Lettland, das sind ja immer so die Vorbilder, wo man sagt, wow, geht alles. Aber ehrlicherweise, es sind auch Länder, die viel, viel kleiner sind. Einfach, da hast du viel weniger Stellen, die du alle mitnehmen musst. Ich meine, die Norweger sind 5,5 Millionen und die Letten sind irgendwie 7 Millionen oder die Dänen 7 Millionen oder 6. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall ist es nicht ansatzweise über 80 Millionen mit all seinen Verwaltungsstrukturen. Also in Wahrheit reden wir ja über viele Länder in einem, die man reformieren müsste. Natürlich ist das ein gewaltigeres Projekt und kann im Übrigen auch, was Digitalisierung angeht, erinnern wir uns an das Thema Maut. Wahnsinnig nach hinten losgehen. Also diese Multiprojekte, die so wahnsinnig viele Variablen haben, das ist dann irgendwann auch schwer handelbar. Also da muss es irgendwie einen Ansatz geben, zu sagen, ey, wir hauen jetzt hier mal alles in einen Sack und danach machen wir hier komplett Tabula Rasa und bauen es von Pike auf neu auf und dann alle gleich, also mit der gleichen Architektur, mit den gleichen Arten und Weisen, wie man auf Datenbanken zugreift und so weiter. Aber ich glaube, das, was du beschreibst schon für Kiel und diese Software, die an unterschiedlichen Ämtern nicht, das kann nicht funktionieren, solange wir nicht vereinheitlichen, was sozusagen unter der Motorhaube für Motoren laufen. Und ich glaube, das muss einmal sozusagen vereinheitlicht werden. So sehr ich auch serielle Bauarten und diese ganzen anderen Geschichten nicht so richtig gut finde. Aber ich glaube, anders geht's nicht.
Ja, also das wird auf jeden Fall spannend. Ne? Das wird spannend. Und vielleicht erlaubt die Technologie auch neueartige Lösungen über KI, dass es dann Schnittstellen gibt, wo das dann quasi zusammengeführt wird. Wir werden sehen.
Ja. Das Thema KI wird uns sowieso noch eine Weile begleiten. Auch interessant, inwieweit das irgendwann mal den Einzug in die Immobilienwirtschaft erhält. Ich bin sehr gespannt. Im Moment ist der Fortschritt ja wirklich rasant. Insofern, irgendwann wird uns das hier bestimmt beschäftigen. Ich plane schon
eine Folge dazu.
Ah, sehr gut. Okay, dann harren wir der Dinge, die da hoffentlich bald kommen werden. Und dann kommen wir aber nochmal zu den weiteren Fragen, nämlich vor dem Hintergrund des Koalitionsvertrags wird Deutschland die Rahmenbedingungen so anpassen, dass die Produktivität im Bau steigt. Also all das, was wir diskutiert haben, ist das überhaupt abbildbar im Koalitionsvertrag oder ist das auf jeden Fall eigentlich jetzt gar nichts, was unbedingt angegangen werden soll?
Also ich würde ja schon sagen, der Koalitionsvertrag geht schon in die richtige Richtung. Aber wir von dem, was die anderen Länder machen jetzt bei der Digitalisierung, sind wir sowieso weit entfernt. Aber auch zum Beispiel, was das Thema Regeln statt Standards angeht, sind wir weit weg. Ne? Zumindest steht jetzt im Koalitionsvertrag, der Stand der Technik soll nicht immer maßgeblich sein. Das heißt, Abweichungen sind leichter möglich, was ja durchaus innovationsfreundlich sein kann. Aber dass wir jetzt wirklich auf Ziele gehen, statt eben diese Vorgaben, das sehe ich tatsächlich nicht. Es gibt auch keine Harmonisierung von Landesbauordnung oder kommunalen Vorgaben. Also das ist tatsächlich noch weit weg. ich glaube, die Grundvoraussetzung, die hast du jetzt schon eigentlich gesagt, es muss diesen Willen geben. Ne? Also die neue Bauministerin, die sagt ja sehr schön, wir müssen auf Tempo setzen, auf Technologie setzen und auf Toleranz. Und mit Toleranz meint sie gerade auch diese Toleranz gegenüber Wohnungsbau und dass ich eben auch den Wohnungsbau zulasse. Und ich glaube, diese Haltung muss erstmal richtig einkehren und dann kann sich vielleicht auch vieles ergeben. Also wir finden einfach noch zu viele Gründe gegen Wohnungsbau. Ich meine, das müssen wir auch sehen. Jedes größere Bauvorhaben wird bekämpft. Da gibt es immer direkt eine Bürgerinitiative. Also das ist natürlich auch, die Gesetze und Verwaltungen spiegeln natürlich auch irgendwo da den Unwillen vieler Bürger. Das muss man vielleicht auch sehen. Und ich glaube, daran muss man zuerst arbeiten und daraus wird dann vieles auch folgen.
Die sogenannten NIMBYs, die überall auftauchen.
Die NIMBYs, genau. Die NIMBYs. Ne? Not in my backyard. Ja. Aber natürlich auch aus vielen anderen Gründen. Ökologie, generell der Glaube, dass wir nicht mehr bauen müssen. Wir sind doch gebaut und die Versiegelung und ja, was auch immer.
Ja, genau. Also das ist sowieso so eine Diskussion, die wir gesellschaftlich führen müssen. Das Thema, wollen wir eigentlich noch weiter und moderner werden oder reicht es uns eigentlich? Also ich habe so den Eindruck, es kuschelt sich Deutschland gerade so mindsetmäßig ein. Auch irgendwie, wir haben das an anderer Stelle schon mal gesagt, so dieses, wir sind groß geworden mit Vätern, die wollten, dass es uns mal besser geht. So, ich bin nicht in armen Verhältnissen groß geworden, das gar nicht, aber irgendwie hat man sich bemüht, noch ein bisschen mehr in Bildung und noch hier eine Chance und das sollte irgendwie allen noch, also die nächste Generation, die sollte noch höher hinaus. Ich habe im Moment den Eindruck, dass man vermehrt so auf die Haltung trifft, so, warum soll denn mein Kind eigentlich noch mehr? Es geht ihm doch gut. Also wenn das Gleiche irgendwie, und ich glaube, dass das natürlich auch etwas macht mit einem Mindset, also mit so einer Haltung, die dann Neues zulässt oder eben auch nicht.
Ja, richtig. Und ich meine, was das Thema Bauen angeht, natürlich haben wir viele Regionen, wo wir auch tendenziell genug gebaut haben, wo wir jetzt nicht den Riesenbedarf haben. Ne? Aber gerade in den Großstädten und den Ballungszentren, da ist einfach noch viel Bedarf. Und wir nehmen eben Menschen, gerade auch jungen Menschen, die Chance, in diese Ballungszentren zu ziehen. Und dort sind eben auch die besten Jobs oftmals und die besten Ausbildungsmöglichkeiten. Also insofern passt das voll in das Bild, das du da gezogen hast. Und ich finde auch immer durch Neubau, auch durch neue Siedlungen, kannst du auch beweisen, wie kann die Stadt von Zukunft in der Zukunft aussehen. Ne? Wie kann sie auch ökologische Qualität und Modernität miteinander vereinen und zukunftsgerichtet sein. Also du hast ja einfach auch Spielmöglichkeiten und kannst wirklich Visionen umsetzen. Und daran hapert es sicherlich.
Zumal ja in einer globalisierten Welt, in der wir nun lernen, in der ja auch die ganzen Fluggesellschaften dafür sorgen, dass die Welt ein bisschen näher zusammenrückt. Ich kriege immer mal wieder in meinen Feed eingespielt. Ich bekenne mich mal zu TikTok an dieser Stelle. So Bauprojekte aus Japan oder aus China, wo ich den Eindruck habe, hier wird sehr groß gedacht und geplant. So bei China würde man sagen, klar, per ordre de Mufti, aber in Japan haben wir ja durchaus auch eine funktionierende Demokratie. Insofern, also das ist irgendwie, es ist möglich. Man muss halt einfach nur Zukunft denken lernen und das ist im Moment so ein bisschen, naja, alles schon gesagt. Die Frage, die sich aber natürlich stellt, ist, was folgt daraus für den Anleger? Also was ist die Bedeutung von diesem, können wir noch was lernen oder ist Deutschland jetzt gebaut und eigentlich handeln wir nur noch mit den Existierenden, machen ein bisschen Ersatz, so man reißt was weg, was baut was hin, vielleicht ein bisschen größer, aber alles in bestehenden B-Plänen und so richtig digital wird's auch nicht. Ist das gut für den Anleger, weil er hier eingemauert ist in einem Bestandsschutz oder ist das eher eine Gefahr, weil hier etwas erodiert, was bis jetzt natürlich auch davon gelebt hat, dass es mehr wird?
Also es gibt immer so die Sorge bei manchen Anlegern, Mensch, wenn wir jetzt so viel produktiver werden und so viel mehr gebaut wird, hat das dann Rückwirkung auf die Immobilienpreise, dass die Immobilienpreise möglicherweise runtergehen. Ja, und aber wir sehen auch in Ländern wie Niederlande oder Dänemark, da steigen die Preise auch. Ja, und gerade wenn die Nachfrage sehr hoch ist, steigen auch die Baukosten, ja, trotz dieser höheren Produktivität. Also so schnell funktioniert der Wettbewerb dann auch nicht. Ich glaube auch, wir müssen uns klar machen, wir werden das Bauen auch nicht so viel günstiger machen können. Es geht jetzt mehr darum, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir die Baukostensteigerung vielleicht abflachen können. Also allein seit 2022, ich hatte das heute nochmal ausgerechnet, sind die Preise, Baukostenpreise um fast 25% gestiegen. Ja, innerhalb dieses kurzen Zeitraums. Und das müssen wir dringend abflachen. Ansonsten wird es wirklich immer schwieriger zu bauen. Und wir müssen ja klar werden, die Baumaterialien, die werden tendenziell teurer. Allein schon aufgrund der CO2-Bepreisung, die ja kommt, werden Baumaterialien nochmal erheblich teurer. Die Bauwirtschaft selber schlägt da schon Alarm, ne, was da passieren kann. Also das heißt, für den Anleger bedeutet das nicht, dass die Immobilienpreise fallen werden, sondern im Gegenteil, die Preise werden tendenziell eher steigen. Und wir müssen uns auch klar machen, wir sind jetzt in der Phase, wo die Bautätigkeit definitiv erstmal runtergeht. Im letzten Jahr waren es jetzt nur 250.000 Wohnungen. Das wird dieses Jahr nochmal runtergehen, nächstes Jahr nochmal runtergehen. Und dann entscheidet sich, ob es wirklich hochgeht. Die Nachfrage bleibt aber sehr hoch. Also von daher, für den Anleger ist das eine gute Situation. Gesellschaftlich ist das natürlich problematisch.
Und an dieser Stelle nochmal, natürlich müsst ihr das selber bewerten, ob ihr weiterhin in Deutschland investiert oder nicht. Okay, das ist gemein. Na gut, dann danke ich dir herzlich für das Aufdröseln dieser IW-Studie. Ich danke dir da draußen für dein Interesse und für den Fall, dass eine Frage offen geblieben ist, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Ist wie gesagt heute die erste Folge der neuen Staffel, aber die 15. Folge kommt und dann seid ihr wieder gefragt. Insofern, ich freue mich auf euch, macht's ganz gut und wenn ihr mögt, bis nächste Woche Donnerstag. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.